先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasios Club 玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club. Heute mit Steffen Martus, der aus dem fernen Berlin zu uns gekommen ist und ein schmales Bändchen über die Aufklärung geschrieben hat. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Der Thomasius Club, für die, die ihn nicht so kennen, findet einmal im Monat statt. Wir haben auch eine Webseite. Man kann sich auch bei uns per E-Mail informieren lassen über die Veranstaltungen. Was sagen wir sonst noch vorher? Was sagen wir sonst?
Nach einer Dreiviertelstunde Gespräch können Sie dann einsteigen ins Geschehen und selber Ihre Fragen, die wir hier oben noch nicht gestellt haben, fragen. Und Sie können auch danach noch informell in dem informellen Teil dann selber Kontakt aufnehmen. Es gibt auch einen Büchertisch und das Mikrofon möchte gerne dazu auffordern, das Mikrofon dann zu nutzen bei Ihren Fragen, weil wir das Ganze auf Podcast aufzeichnen und Sie können das dann in ein, zwei Wochen nachhören auf unserer Homepage. Gut, jetzt möchte ich gerne unseren heutigen Gast vorstellen. Herr Steffen Martus hat deutsche Philologie, Sozialkunde, Philosophie und Sozialkunden, habe ich schon gesagt, in Regensburg studiert und an der Humboldt-Universität promoviert. Er hat in Erlangen, Nürnberg, an der Uni dort und in Kiel bereits gelehrt und jetzt eben in Berlin. Seit 2010 ist er Gründungsinhaber des neu eingerichteten Lehrstuhls für neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Uni. Seine Forschungsschwerpunkte sind deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, inklusive der Wissenschaftsgeschichte. Und vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, steht bei Wikipedia Praxeologie der Geistes- und Kulturwissenschaften. Er schreibt darüber hinaus für die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und die Berliner Zeitung und bekam letztes Jahr den Leibniz-Preis. Für dieses Buch oder... Ja, können wir vielleicht nachher auch noch darüber sprechen, was Sie jetzt mit dem vielen Geld anfangen.
Da wäre ich auf Tipps angewiesen vielleicht.
Ja, über dieses Machwerk, also Riesenwerk, Opus Magnum vielleicht, keine Ahnung, hinaus hat er andere Bücher geschrieben, eins zu den Gebrüdern Grimm, das ist eine Biografie, dann Werkpolitik zur Literaturgeschichte, ein Buch zu Ernst Jünger, dann 2001 und zu Hagedorn 1999. Die ganzen Aufsätze lasse ich weg, das können Sie dann alles nachlesen. Dieses Buch, was heute im Mittelpunkt unserer Gesprächsrunde steht, die Aufklärung, das deutsche 18. Jahrhundert, ein Epochenbild, stammt vom letzten Jahr, also wurde letztes Jahr herausgegeben bei Rowohlt Berlin, hat über 1000 Seiten, Sie sehen ja, wie stark das ist, darüber hinaus eine Zeittafel, das Buch ist versehen mit mehreren Stichen, die sehr aufschlussreich sind, weil sie auch immer nette Unterschriften haben und ist gegliedert in vier Teile, von der Frühaufklärung sozusagen bis zu ihrem bitteren Ende. Und das Buch, was haben wir uns kurz vorhin verständigt, was den Ulrich so sehr schon begeistert hat, verquickt eben ganz verschiedene Dinge, also politische, philosophische, theologische, ästhetische, demografische und sozial- und mediengeschichtliche Hintergründe und auch noch die Hofgeschichte auch noch im 18. Jahrhundert und sozusagen auch ausgerichtet von Hamburg bis Wien, könnte man so sagen, ja. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass es jetzt nicht selber sehr gelehrt daherkommt, was es natürlich ist, aber gut versteckt, sondern sehr allgemein verständlich und mit einer modernen Sprache geschrieben ist. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da sind. In ihrer Danksagung erwähnen Sie Claudia Stockinger, also eine Kollegin, und sie habe Ihnen beigebracht, was wahre Aufklärung ist. Lassen Sie uns an Ihrem Wissen teilhaben und sagen Sie uns, was Aufklärung ist, vielleicht auch im Vergleich deutsche Aufklärung, französische Aufklärung, das ist vielleicht die erste Frage.
Ja, also wahrscheinlich kann man mit der Frage den ganzen Abend bestreiten, zumindest mit dem zweiten Teil. Wenn Sie schon so direkt bei der Danksagung am Anfang, nun ist Claudia Stockinger nicht nur eine Kollegin, sondern zugleich meine Frau, Insofern sagen, ist die Aufklärungsdimension hat hier sagen Untiefen, die wir jetzt hier nicht besprechen können. Aber ein wichtiges Moment steckt schon drin. Sie ist einfach meine wichtigste Leserin, und zwar die wichtigste kritische Leserin, wie überhaupt bei dem Machen, bei dem Verfertigen dieses Buches sozusagen eine Etüde in Kritik, Fremdkritik und Selbstkritik gewesen ist. Insofern sagen, war es eine perfekte Einführung in die Prozeduren der Aufklärung, die für mich auch eine Übung in Demut ist. Demut im Blick auf die eigenen Unzulänglichkeiten, Demut im Blick auf die Einsicht, was man alles nicht kann, was man besser machen könnte und so weiter und so fort. Und wenn Sie jetzt schon immer betont haben, dass es sich um ein dickes Buch handle und dass in diesem dicken Buch auch einiges zu finden sei, das ist eine Bemerkung, die mich gewissermaßen verfolgt, seitdem dieses Buch im November letzten Jahres herausgekommen ist, dass es sich um ein dickes Buch handle. Und ich muss dann immer erklären, dass es nicht stimmt. Ja? Dass es ein dünnes Buch ist, angesichts dessen, was man eigentlich noch alles hätte machen müssen. Und vor allen Dingen auch angesichts dessen, was einfach weggefallen ist, was gestrichen wurde, auch unter der sagen lesergnädigen Hilfe von Claudia Stockinger unter anderem. Ja. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr dünnes Buch, das muss man sich immer wieder klar machen.
Es ist ein Buch, das auch sich erfrischend liest. Es wird auch mal gelegentlich gesagt, dass das 18. Jahrhundert noch keine Tagesschau-Sendung hätte und darum, also es wird ganz mit modernen Mediengebräuchen auch verglichen. Es ist sehr gut erzählt, man wird auf spannende Schauplätze geführt, gleich anfangs auf eine Hinrichtung in Hamburg und dann in ein Feldlager, wo dann Repräsentationspolitik geschildert wird. Und mir als sozusagen in das Vorurteil versunkenen Menschen, dass irgendwie das 18. Jahrhundert mit dem Bürgertum zu tun hat, war dann doch der viele Adel, der bei Ihnen auftritt, sehr erstaunlich und hat bei mir auch was zurechtgerückt. Denn ich muss schon zugeben, das scheint mir richtig, wie Sie den Akzent legen. Und waren Ihnen diese Friedrichs und Wilhelms und Johanns alle schon so vertraut oder sind sie Ihnen jetzt auch nochmal wichtig geworden? Wie war das mit den Geschichten vom Hofe?
Und ich habe angefangen als Literaturwissenschaftler, mich als Germanist, um vielleicht noch genauer zu sagen, als Germanist, mich mit der Aufklärung zu beschäftigen. Und die Germanistik hat sich in den letzten Jahrzehnten in weiten Teilen von so etwas wie Ereignisgeschichte verabschiedet. Das heißt vor allen Dingen auch von so etwas wie politischer Ereignisgeschichte. Und dies bedeutet, dass die ganzen dynastischen Verwicklungen und Entwicklungen, die ich in diesem Buch auch sozusagen als roten Faden durchlaufen lasse, etwas ist, was mir neu war und dessen Produktivität ich während der Arbeit an diesem Buch auch tatsächlich, die mir erst da klar geworden ist. Also vielleicht nochmal auf dieses Motiv des dicken Buchs zurückzukommen. Die Struktur sieht am Anfang so aus, dass ich versuche, die Aufklärung an 3 bis 4 Orten aufzusuchen. 3 bis 4 Orte, die ich für signifikant halte, von denen ich glaube, dass sie, sagen wir, in forscherischer Hinsicht auch noch so ein paar Pointen, ein paar Irritationsmomente haben. Und das erste ist eben der Hof, wie Sie gesagt haben. Und natürlich sagen, wenn man an den Beginn einer Aufklärungsgeschichte den Hof stellt, dann heißt das mindestens implizit, dass man der Großerzählung von der Aufklärung als Bewegung einer Verbürgerlichung, sagen wir mal, zumindest misstraut oder glaubt, dass sie stark ergänzungsbedürftig ist. Der zweite Ort, dem ich mich zuwende, ist auch ein Ort, der sich eigentlich in der Aufklärungsforschung nicht von selbst versteht, das ist die Universität. Wenn der Höfling die eine Lachnummer des 18. Jahrhunderts ist, dann ist der Gelehrte, der Pedant, der Verbalgelehrte, der Stubenhocker, die zweite Lachnummer des 18. Jahrhunderts. Und auch hier habe ich versucht, vor allen Dingen auch so mal jüngere universitätsgeschichtliche Perspektiven einzubringen und zu zeigen, dass genauso wie der Hof auch die Universität ein Knotenpunkt ist. Ein Knotenpunkt von ideellen Verstrickungen, ein Knotenpunkt von sozialen Verstrickungen. Und dass in diesen Gemengelagen und in diesen so sehr heterogenen Formationen etwas entsteht und sich eine Dynamik ergibt, die viel mit Aufklärung zu tun hat. Der dritte Ort, den ich mir vorgenommen habe, war die Stadt, Hamburg vor allen Dingen hier. Hamburg allerdings als ein exemplarischer Ort im Blick auf typische strukturelle Probleme und Konflikte, die in Städten des 18. Jahrhunderts, der frühen Neuzeit des 18. Jahrhunderts auftauchen. Und die Pointe bei Hamburg besteht darin, dass man natürlich weiß, dass Hamburg einer der Inkubationsorte für die sogenannte norddeutsche Aufklärung ist. Und ich versuche nun zunächst mal zu zeigen, dass der Beginn dieser Hamburger Aufklärung einer ist, der gegen die soziale Gruppe durchgesetzt werden muss, die man in einem ständespezifischen Sinne als Bürgertum bezeichnen könnte. Es gibt eine ganz kleine oligarchische Spitzengruppe, die sich dann gegen dieses Bürgertum gewissermaßen durchsetzt, die Aufklärung von oben macht und die sich in der Stadt nicht an irgendwelchen Vorstellungen von Demokratie, von, sagen wir mal, Urbanität und so weiter in unserem Sinne orientiert, sondern die in Hamburg eigentlich eine politische Ordnung umsetzt nach dem zumindest programmatisch absolutistischen Muster einer Zweiteilung in Obrigkeit und Untertanen. Und das versuche ich dann vor dem Hintergrund des Alten Reichs, des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation weiter zu entfalten. Das wäre der vierte Ort, wenn man so will, der noch mit dazukommt, der natürlich ein Unort ist, weil er sich durch seine Verzetteltheit auszeichnet. Also 3 bis 4 Orte. Und was ich jetzt versucht habe, war die Aufklärung an diesen Orten so zu platzieren, dass man einen Eindruck davon gewinnt, wie es mit der Durchsetzungsfähigkeit, mit den Durchsetzungsproblemen, den Durchsetzungsanforderungen von den wunderbaren Aufklärungsideen jetzt wirklich in konkreten Milieus eigentlich beschaffen ist. So. Und da beginne ich mit dem Hof, unter anderem deswegen, weil es jetzt für eine Erzählung, so eine Epochenerzählung des 18. Jahrhunderts, ganz gut funktioniert, weil man da mit einer Krönung anfangen kann. Das ist immer sehr schön opulent, da gibt es ein bisschen was zu schauen, da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Und die Krönung, die ich mir ausgesucht habe, ist die Krönung des ersten Königs in Preußen, also die Verwandlung des kurbrandenburgischen Fürsten Friedrichs III. Zu dem König in Preußen, Friedrich dem I., die nämlich praktischerweise einfach am Beginn des 18. Jahrhunderts, 1701, stattfindet. Und was mich an dieser Krönung interessiert, natürlich auf der einen Seite sozusagen die ganze Opulenz, die man da mitnehmen kann, das ganze Repräsentationsgedöns, was für einfach politische Kommunikation im 18. Jahrhundert und zwar im ganzen 18. Jahrhundert unglaublich wichtig ist. Und auf der anderen Seite, wie dieser Friedrich III. Dieses Krönungsprojekt über quasi 10 Jahre hinweg anbahnt, mit aller diplomatischen Hartnäckigkeit verfolgt, also diese sozusagen Durchhaltefähigkeit. Und zwar deswegen, weil er meines Erachtens, wie viele andere in seinem Umfeld auch verstanden hat, dass da irgendwas passiert im politischen Kontext. Dass sich da etwas strukturell verändert und dass man jetzt in dieser Situation zum nominell zumindest souverän werden muss, wenn man überhaupt noch auf der europäischen Ebene irgendeine Rolle spielen will. Also er beobachtet seine Konkurrenten, die Wittelsbacher, die die Krone anstreben. Er beobachtet den unmittelbaren Nachbarn, die Kursachsen, wo August die polnische Krone errungen hat. Er weiß natürlich, dass von Hannover aus bald jemand in Großbritannien auf den Thron steigen wird. Also hier organisiert sich gewissermaßen eine Machtstruktur, die dann das ganze 18. Jahrhundert, natürlich noch bis weit ins 19. Jahrhundert bestimmen wird, die sogenannte Pentarchie, die dann hier entsteht. Auf der einen Seite der preußisch-österreichische Dualismus, auf der anderen Seite, der sich hier gewissermaßen schon anbahnt, wenn man so möchte. So, und meine Frage war nun, wie entwickelt der eigentlich diesen Faible für diese Veränderung? Diese Neigung dazu, dieses Interesse daran, was zu verändern und was Neues zu machen und das angesichts der, wenn man so will, philosophiegeschichtlichen Eigentümlichkeit, dass Neuere in dieser Zeit noch immer unter so einem Generalverdacht standen, also ein bisschen verrückte Typen zu sein, dass jemand wie zum Beispiel der Kaiser in Wien in einer diplomatischen Note erklären lässt, er liebe keine Neuerungen, dass man in philosophischen Lexika, wie bei Walch zum Beispiel, noch in den 20er Jahren, 30er Jahren und noch darüber hinaus einen Artikel zu Neuerung findet, wo die philosophische Meinung für plausibel vertretbar gehalten wird, dass es eigentlich keine Neuerung geben könnte. Ja? Also wie entwickelt dieser Typ, dieser brandenburgische Kurfürst, diese diese Idee, er könnte zu diesen Neueren dazu gehören. Wie entwickelt er diese Sensibilität? Das war so der erste Einstieg.
Ja, also das ist jetzt der Untertitel, gut erklärt, das deutsche 18. Jahrhundert. Nicht so ganz klar ist jetzt, wo der Platz der Aufklärung ist, aber deutlich geworden ist schon, dass es eben keine Geistesgeschichte im engen narrativen Kostüm als Fortschrittsgeschichte ist, sondern es eröffnen sich sozusagen Szenen des Kampfes. Man trifft viele Leute, unter anderem unseren Thomasius trifft man ganz häufig an, und eigentlich, sagen wir mal, so richtig gut kommt keiner weg. Also sie werden alle so in einer gewissen Auflehnungsphase gezeigt, aber dann auch in Phasen, wo sie deutlich korrupt und deformiert erscheinen. Also es wird eine spannende Szene. Es ist der Fortschritt, den wir so vielleicht dachten, ja, also die Aufklärung setzt sich durch. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern dauernd muss wieder neu gekämpft werden, dauernd muss auch auf anderen Gebieten neu gekämpft werden. Und die kämpfen, sind keineswegs nur die, die wir bisher als Helden hatten, nämlich so die Geisteshelden oder die Dichter oder so etwas. Also lag Ihnen, also Sie hauen ja, Sie versuchen auch manchmal so ein bisschen die Geschichten kaputt zu machen, die man so bisher im Kopf hat. Also es fängt gleich an, damit das gesagt wird, also Kant, heute vielleicht ein Held, damals noch nicht, ja, oder nicht unbedingt. Nun hat aber Kant selber gesagt, dass man ja nicht im aufgeklärten Jahrhundert lebe, sondern in einem der Aufklärung, also in einem Prozess. Dieser Prozess, den Sie sozusagen an einzelne Akteure wieder zurückgegeben haben, also dieses fast, also dass man wie in einem Theaterstück, bin ich versucht zu sagen, auf gewisse Szenen geführt wird, die sie dann immer mit einem gewissen dialektischen Gespür nach der einen und der anderen Seite ausdeuten oder so. Das hat Ihnen offensichtlich wirklich Spaß gemacht.
Ja, das hat mir Spaß gemacht. Also eine der Motivationen, das Buch überhaupt zu schreiben, lag in der Aufgabe, die ich mir aus irgendwelchen spinnerten Gründen selbst gestellt hatte, oder eine Frage, wie kann man sowas wie eine Epochengeschichte eigentlich schreiben? Ja? Und zwar eine Epochengeschichte nicht so, dass ich versuche, alles in diesem Buch unterzubringen, es ist kein Lexikon des 18. Jahrhunderts, sondern eine Epochengeschichte, wo man einen Eindruck davon gewinnt, wie sehr unterschiedliche Diskurse, sehr unterschiedliche Formationen miteinander interagieren, wie aus welchen Wechselwirkungen etwas entsteht, was kein Einzelner so gewollt hat. Also wie erzählt man so eine Gemengelage? Und tatsächlich war dann der Weg, das über weite Strecken, nicht immer, aber weite Strecken szenisch einfach aufzudröseln, Personen auftreten zu lassen, Orte und Institutionen damit dann zu beschreiben, möglichst exemplarisch mit der Idee. Von daher beschreiben Sie das sozusagen vollkommen richtig. Das war dann der Weg, den ich gewählt hatte. Vielleicht ein Wort zu Kant, weil das manchmal so ein bisschen schräg rüberzukommen scheint. Und dann können wir auch gerne auch noch auf Thomasius unbedingt kommen. Das ganze Buch setzt ein mit Kant und es endet mit Kant. Und diese Rahmung zeigt, wenn man so will, narrativ schon einen Moment an, nämlich, dass ich wie bei vielen anderen Stellen auch die Aufklärung nicht auf ein vorab gesetztes Ziel zulaufen lassen wollte. Also zum Beispiel nicht auf das Ziel Kant, also dass die Aufklärung sich gewissermaßen in Kant erfüllt, dass Kant sozusagen die Speerspitze der Aufklärung sei. Was mich an Kant vielmehr fasziniert hat, und es gibt dann eine sehr, sehr schöne Untersuchung von Hans-Henning Pietsch auch dazu, was mich an Kant wirklich fasziniert hat, ist, mit welcher, ja, soll man sagen, Gefühlsgewissheit er identifiziert hat, was in der Spätaufklärung, also in den 70er und 80er Jahren, sagen wir, der Mainstream der Aufklärung ist, ohne dass der Name noch so festgesetzt gewesen wäre, und wie er dann mit unglaublicher Kühnheit, aber auch unglaublicher, wenn man so will, Brutalität dann das vollzieht, was er eben eine kopernikanische Wende genannt hat. Und das heißt eben nichts anderes als eine Wende um 180 Grad. Also er wendet sich gewissermaßen ab von seinem Jahrhundert mit dieser kritischen Philosophie. Und dass das wirklich etwas hat, dass das nicht nur Angeberei von Kant ist. Und Kant war erstens ein großartiger Philosoph, zweitens ein wunderbarer Schriftsteller und drittens auch ein toller Angeber. Dass das aber bei Kant nicht irgendwie nur Angeberei war, sieht man einfach an dem unglaublichen Unverständnis, auf das die Zeitgenossen, mit dem die Zeitgenossen auf die Kritiken reagiert haben. Über mehrere Jahre war Kant konsterniert. Er saß da in Königsberg und war einfach nur verwundert darüber, dass er jetzt dieses großartige Buch 1781, Kritik der reinen Vernunft, publiziert hatte. Eine Revolution in der Philosophiegeschichte, wie wir alle wissen. Und die Leser in der ganzen Aufklärungsrepublik haben dieses Buch einfach nicht zur Kenntnis genommen. Oder wenn sie es zur Kenntnis genommen haben, sie es angeblättert und ganz schnell wieder weggelegt. Oder wenn sie es durchgelesen haben, haben sie es radikal kritisiert, wie die ersten Rezensionen, die gesagt haben, der hat sie doch nicht mehr alle, dieses Buch verstößt gegen jeglichen Grundsatz der gesunden Menschenvernunft. Ja? Und das heißt, Kant ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sagen wir mal so, diese einfachen Aufklärungsnarrative brüchiger sind, als man eigentlich glaubt. Ja, also offenbar läuft die Aufklärung eben nicht direkt auf Kant zu. Und zweitens sieht man was daran, was für mich, sagen wir, für dieses Epochenbild sehr wichtig war, dass sich im Laufe des 18. Jahrhunderts irgendwie ein ganz starkes Epochenbewusstsein herauszubilden beginnt. Ein Bewusstsein davon, was es heißt, Teil einer Epoche zu sein, einregistriert zu werden in unterschiedliche Zeitströmungen. Und Kant identifiziert das eben so hellsichtig, dass es ihm wirklich gelingt, einfach seine Epoche gewissermaßen zunächst mal zu brüskieren, bis dann über ein paar Jahre hinweg natürlich Kant gewissermaßen als Sieger vom Platz gegangen ist. Aber das war dieses Moment, das mich an Kant da interessiert hatte.
Ja, nun kommt jetzt im Nachgang Kant so gut weg. Also im Buch ist es nicht ganz so. Also gerade im Herderstreit oder dergleichen wird er auch als zum Teil Bösewicht, sage ich jetzt mal, dargestellt. Sie haben gesagt, die Aufklärung, der Aufklärung ging es vor allen Dingen darum, Ordnung in die Welt und in die Dinge zu bringen. Und das liegt wahrscheinlich auch historisch daran, dass gerade der 30-jährige Krieg nicht allzu lang vorbei war und man irgendwie nach Stabilität gesucht hat, sowohl im politischen als auch in vielen anderen Bereichen. Und nun frage ich mich, mit welchen Mitteln wurde das gemacht und wie ist dieser Streit, den wir ja alle irgendwie kennen, also Aufklärung verbinden wir ja alle irgendwie den Streit von denjenigen, die für die Vernunft ganz stark plädieren und auf der anderen Seite diejenigen, die die Religion nochmal stark machen. Also in diesem Streit, was heißt es irgendwie vernünftig zu sein und trotzdem irgendwie gottgläubig sein zu dürfen? Also in dieser Gemengelage verortet sich ja diese ganze Aufklärung. Mit welchen Mitteln wird da gestritten und wer sind dann zum Beispiel auch an der Universität, jetzt nicht am Hof, sondern an den Universitäten diejenigen, die da maßgeblich eine Rolle spielen? Sie haben ja schon den Vater sozusagen der Aufklärung hier in Leipzig damals, Christian Thomasius, erwähnt. Also wie waren da die Frontlinien?
Also die Eingangsbemerkung, die Sie gerade gemacht haben, die ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig und auch sehr interessant, dass es der Aufklärung um Ordnungsstiftung ging. Ja? Und um die Frage, und zwar auch immer tiefgründiger und immer abgründiger, was heißt es eigentlich, eine Ordnung zu haben, sich in einer Ordnung zu befinden? Können wir uns Ordnungen vorstellen, die sich verändern und trotzdem ihre Ordnung nicht verlieren? Ja? In anderen Worten, können wir uns Streit zum Beispiel gönnen? Können wir uns Kritik gönnen, ohne dass die gesellschaftliche Ordnung davon tiefgreifend gestört wird? Wo können wir uns diesen Streit gönnen, weil die Ordnung stabil genug ist? Das heißt, man könnte sagen, für mich ist ein wichtiges aufklärerisches Projekt, gewissermaßen Ordnungsmilieus zu stiften und diese Ordnungsmilieus so zu stabilisieren, so, wenn man so will, in den anthropologischen tiefen Dimensionen des Menschen zu verankern, in den Gefühlsgewissheiten zu verankern, in den sozialen Verlässlichkeiten zu verankern, dass dies überhaupt erst die Grundlage dafür ist, dass man sich dann Streit, Uneinigkeit, auch wirklich Polemik gönnen kann, ohne Angst davor haben zu müssen. Ja? Was mich nach wie vor fasziniert ist, dass man, glaube ich, häufig den Eindruck hat, dass Kritik und kritische Kommunikation etwas sei, was der Aufklärung geradezu naturmäßig zugeflogen wäre. Wenn man sich, das ist immer mein Beispiel dann dafür, wenn man sich dann Verhaltenslehren im 18. Jahrhundert anschaut, sieht man genau im Gegenteil, dass im ganzen 18. Jahrhundert, wie auch im 17. Jahrhundert, wie auch im 16. Jahrhundert, bis zum Ende der Aufklärung es in diesen Verhaltenslehren einen Imperativ gab, den man glaubte, offenbar so deutlich machen zu müssen wie nichts anderes, weil dieser Imperativ dasjenige war, was scheinbar für am verlässlichsten für Ordnung zu garantieren schien. Und dieser Imperativ lautete, lobe alles. Ja, also in jeder Verhaltenslehre liest man das als erstes. Lobe alles, weil man offenkundig davon ausging, dass Kritik im gesellschaftlichen Verkehr unglaublich gefährlich ist. Zumal dann, wenn man sie nicht nur schriftlich äußert, sondern auch im Nah am Verkehr. Also Kritik stört Interaktion oder tendiert dazu, Interaktion zu stören. Also mit anderen Worten nochmal, man muss sich Kritik gönnen können. Man muss die Ordnung so tief und so fest verankern, dass man sich Differenzen, Unterschiede, Meinungsverschiedenheiten gönnen kann, ohne dass man glaubt, die Ordnung würde wirklich gestört werden. Und in dem Zusammenhang ist Thomasius natürlich eine faszinierende Figur im Blick auf diese Frage Ordnungsstiftung, Ordnungsstörung. Wie Herr Schneider sagte, lasse ich sagen, den frühen Thomasius langweiligerweise auftreten. Und der frühe Thomasius ist, wie Sie hier alle in Leipzig wissen, einer, der es mit Leipzig nicht gut meinte. Nämlich der Gestalt, dass er sich in jungen Jahren wirklich mit allem in Leipzig verstritten hat, was irgendwie Rang und Namen hatte. Mit seinen Kollegen an der Universität, mit dem geistlichen Ministerium, dann auch in Dresden, also in der Korrelation von Leipzig und Dresden, mit den Höflingen und irgendwann auch mit dem Kurfürsten, was dann damit endete, dass er radikales Publikations- und Lehrverbot erhalten hat und dass er vielleicht sogar mit diesem ominösen Haftbefehl gesucht wurde. Mit anderen Worten, Thomasius war offenkundig ein Ruhestörer, einer, der Ordnung in Frage gestellt hat, der große Lust daran hatte, Irritationen auszusenden und dem das auch wirklich gelungen ist. Ja? Und das Verrückte ist nun, dass genau zu dem Augenblick, wo Thomasius es sich mit allen Leuten verdorben hatte, die an der Universität bei Hofe etwas zu sagen hatten, als er seine ganzen Patrone im Prinzip verloren hatte, genau zu diesem Zeitpunkt beruft ihn eben dieser Friedrich der Dritte, der kurbrandenburgische, der brandenburgische Kurfürst nach Halle. So, und nun muss man sich fragen, wie kommt ein Kurfürst, der diese Ambitionen hat, sich zum Souverän zu erklären, also offenbar jemand, der auch so einer absolutistischen Leitidee nachhängt, wie kommt so ein Typ auf die Idee, sich so einen Gelehrten ins Haus zu holen? Ja, jemand, der professionell Streit sucht, der per Haftbefehl vielleicht sogar gesucht wird, den stellt er bei sich an. Ja, und das heißt sozusagen, dass hier offenbar eine Auffassung herrscht, dass die Störung einer Ordnung nicht die Störung der Ordnung bedeutet. Dass Ordnungsstörung auch so aufgefasst werden kann, dass sich daraus neue Ordnungen ergeben, aber das ist ein sehr, sehr voraussetzungsreicher Gedankengang. In Leipzig hat es erstmal nicht funktioniert, ne? Nur in dieser Konkurrenz zwischen Brandenburg und Sachsen war das dann scheinbar eine Option. Und dann muss man natürlich sagen, dass der brandenburgische Kurfürst auch nur kurz glücklich mit Thomasius war, weil er sich dann dort auch sehr schnell seine Streitpartner gesucht hat und dafür Krawall gesorgt hat. Aber dieses Moment, dass ein Ordnungsstörer in dem einen Land, in dem anderen Land, also in Sachsen, dann in dem anderen Land, als Ordnungsstifter eingesetzt werden kann, das finde ich interessant daran. Denn er wird ja eben an die neu zu gründende Universität Halle berufen, und das heißt an die Hochschule, die sich der Kurfürst in Berlin ausgesucht hatte, um einen neuen Staat zu machen, um Beamte auszubilden, also um Leute dort zu formieren, mit Wissen zu versehen, mit Praktiken zu versehen, die als Beamte natürlich die gesellschaftliche und politische Ordnung sichern sollten. Ne? Und deswegen finde ich das so spannend, dass Sie sagen, mit dieser Ordnungsstiftung begonnen haben und dann zur Kritik übergewechselt sind. In diesem Spannungsfeld bewegt sich wahnsinnig viel. Nochmal die grundlegende Frage scheint mir dabei zu sein, wie verändert die Aufklärung das Bewusstsein davon, auf welcher Ebene man eigentlich Ordnung zu suchen hat? Und wie entwickelt sie ein Bewusstsein dafür, dass Ordnungsstörung auch als Ordnungsentwicklung und als ein produktiv ordnungsstiftendes Moment in der Zeit aufgefasst werden kann?
Ja? Also jetzt merkt man, dass sozusagen die schöne alte Geschichte flöten geht, wo die Aufklärer als Helden des Geistes gegen die üblen Politiker aufstehen. Ja? Also diese schöne Opposition, die ist jetzt nicht mehr so da, sondern es gibt Ringende auf beiden Seiten und auch Verlierer, und es geht immer hin und her, und man ist sozusagen, die Leute in ihrem Buch sind in einem Maße Zeitgenossen, gleichzeitig und zusammen in derselben Gesellschaft, in derselben Szene, wie ich das noch nirgendwo sonst gelesen habe. Und das führt auch zu herben Verlusten, was jetzt sozusagen kritische Ansprüche angeht. Und da will ich jetzt mal eine Leipzigerin erwähnen, die auch vorkommt, Luise Kulmus, deren Bild hängt hier oben, das habe ich Ihnen noch gar nicht gezeigt, aber wir haben es da oben hängen, im Lesesaal, die Gottschedin, die Frau von Gottsched, die Sie als eine sehr angepasste Person vorführen. Oder wie würden Sie es genauer schildern?
Also wenn ich gewusst hätte, dass ich unter Kulmus rede, hätte ich natürlich alles viel vorsichtiger formuliert. Sie haben gesagt, dass ich versucht, immer so ein bisschen so ein Zwei-Seiten-Spiel zu machen. Und das versuche ich auch bei der Gottschedin, bei der Kulmus zu spielen. Auf der einen Seite spielt sie bei mir eine Rolle im Rahmen der Frage, oder der Antwort auf die Frage, was haben eigentlich Frauen, was hat weibliche Bildung, was hat das für einen Reiz für die Aufklärer gehabt. Und die ein bisschen despektierliche Geschichte, die ich erzähle, lautet so, dass in der Aufklärung bisweilen möglicherweise nicht überall Frau drin war, wo Frau drauf stand. Das heißt, dass Frauen für männliche Gelehrte oftmals auch ein gutes und interessantes Diskursobjekt waren, weil sie anhand weiblicher Bildung etwas entfalten konnten, was auch andernorts eben interessant war. Also die Frage, wie menschlich ist Bildung zum Beispiel, wie bildungsfähig sind Leute unabhängig von Geschlecht, Konfession, sozialer Zugehörigkeit und so weiter und so fort. Das konnte man exemplarisch gewissermaßen an Frauen durchdeklinieren. Und dann merkt man eben doch sehr gut, und das geht auch das ganze 18. Jahrhundert so in vielen, vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen, dass die Aufklärer das immer toll finden, wenn Frauen lesen, wenn sie sich ausbilden und so weiter, und dass das aber ganz schnell aufhört, dieses Wohlwollen gegenüber der gelehrten Frau, wenn die Frauen den Haushalt vernachlässigen. Ja? Es gibt diese schöne Stelle in einem Gelehrtenlexikon aus den 1830er Jahren, wo als einzige Frau die Gottschedin, die Kulmus, erwähnt wird, als eine gelehrte Frau. Und das Lexikon zeigt sich nicht unbedingt davon fasziniert, dass diese Frau wirklich eine der gelehrtesten, klügsten, auch argumentativ raffiniertesten und bisweilen satirisch bösartigsten Frauen der Aufklärung war. Also wirklich eine großartige Aufklärerin.
Ja, das muss man jetzt mal einfügen. Ja. Hier liegt der Briefwechsel der Gottscheds, ja, der in der Akademie ediert wird, und da kann man das wunderbar nachlesen.
Ja. Was übrigens auch total verrückt ist, dass
die Briefe ihres Mannes sind ja vergleichsweise total langweilig, ja.
Die meisten zumindest, genau, ja. Was übrigens auch total verrückt ist, dass das so spät passiert, und wirklich eine Großtat, dass das jetzt gemacht wird. So. Aber in diesem Lexikon, also wird all dies sozusagen auch gewissermaßen geläufig mitgenommen, aber richtig fasziniert ist der Lexikonautor, dass diese Frau, trotzdem sie das alles macht, den Haushalt nicht vernachlässigt. Ja? Also diese sozusagen Schiene scheint mir schon sehr interessant zu sein. Ein dann auch einigermaßen berühmtes Beispiel, das man hier auch in Leipzig, denke ich, dann kennt, in dem man auch sehr schön zeigen kann, welche Dynamik die Aufklärung im Blick auf weibliche Bildung hat, ist dann das berühmte Frauenzimmerlexikon von Corvinus, das praktischerweise dreimal im 18. Jahrhundert erscheint, zum ersten Mal 1715. Und in der Vorrede zu diesem Frauenzimmerlexikon wird eine Typologie von Frauen aufgemacht, die gewissermaßen gleichberechtigt nebeneinander stehen, für die dieses Lexikon Informationen bereithält. Das ist einmal die Hausfrau natürlich, das ist zum Zweiten die galante Frau, die sich für Mode und so weiter interessiert, und das ist zum Dritten die gelehrte Frau. Und diese drei Frauentypen werden gleichrangig nebeneinander angeordnet, also jede hat gewissermaßen ihr Recht, und das ist noch die Frühaufklärung. Dann erscheint dieses Lexikon ein zweites Mal in den 1730er Jahren, und da merkt man schon, dass eine deutliche Schieflage in diese Gruppierung reinkommt. Denn hier verschiebt sich der Fokus sehr, sehr stark in Richtung Hausfrau, vielleicht auch noch galante Frau, aber natürlich ist Galanterie in den 1730er Jahren auch schon eine fragwürdige Kategorie. Und die Gelehrte wird auch noch zugelassen, aber als etwas sehr, sehr Exotisches beschrieben. Und dann erscheint dieses Lexikon nochmal in den 1770er Jahren, und dann wird im Prinzip schon sehr deutlich gemacht, wenn auch nicht wirklich klar herausposaunt, dass die gelehrte Frau ein bisschen was Abartiges hat. Ja? Dass sozusagen gelehrte Frauen gegen weibliche Natur letztlich verstoßen, wenn man es zuspitzen will. Also da sieht man eine eigentümliche Dynamik der Aufklärung. Und die Gottschedin nun nimmt so einen seltsamen Schlingerkurs ein. Auf der einen Seite ausgebildet im Danzig, im Hause ihres Vaters, des Leibarztes, des polnischen Königs. Ein Haus, in dem vor allen Dingen auch naturwissenschaftliche Bildung gepflegt wird, was ich für Frauen überhaupt nicht von selbst verstand. Sie soll nächtelang auf der Veranda gestanden haben, um Observationen, Himmelsobservationen zu machen, also auch eine stark empirische Neigung, ja. Und diese Frau geht dann eben nach Leipzig, heiratet da diesen Gottsched, und dann gibt es eben den Briefwechsel, den Sie genannt haben, und der ist seltsam irritierend. Auf der einen Seite weiß man, dass die beiden, die Gottscheds, das Powerpaar des 18. Jahrhunderts waren, dass die großartig miteinander, zumindest über weite Strecken, gearbeitet haben, dass wahrscheinlich auch Gottsched ohne seine Frau überhaupt nicht arbeitsfähig gewesen wäre und nicht zu der Schreckfigur hätte werden können, die er dann geworden ist. Auf der anderen Seite ist dieser Briefwechsel von einer seltsamen Selbstdegradierung dieser Frau geprägt, die ihren Mann wirklich immer, also im Modus eines Herrn und Meisters anschreibt, ja, die sich ihm immer unterstellt, die sich ihm immer unterordnet, die sich allenfalls als eine Gesellin in einer dienenden Funktion sieht. Und da gibt's einfach auch in der Forschung eine Erklärungsnot. Wie soll man das eigentlich verstehen, diese seltsame Rhetorik? Dann gibt es den Versuch, das aus dem Gildenwesen in Danzig zu erklären. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Also eine seltsame Art und Weise der Unterordnung. Und am Ende läuft das Ganze auf einen interessanten Punkt bei der Gottschedin hinaus. Das ist jetzt ein bisschen abstraktes Moment. Ich verkürze es jetzt irgendwie sehr stark, indem sie eine sehr stark verinnerlichte Auffassung des Wertes einer Person vertritt, bahnt sie möglicherweise den Weg dafür an, gewissermaßen Weiblichkeit nicht mehr als ein Problem, eine Chance, eine Möglichkeit von Ehre und Ansehen, also als eine soziale Kategorie zu verstehen, sondern diese Weiblichkeit so zu verinnerlichen, dass damit sozusagen diese Naturalisierung des Geschlechtscharakters möglich wird. Und damit sozusagen die Abwertung von weiblicher Gelehrsamkeit als etwas Widernatürliches, wenn man dann dagegen verstößt. Und dass die Gottschedin sich in gewisser Art und Weise sagen wir, selbst das Grab anschaufelt, sieht man, glaube ich, daran, dass sie an diesen wunderbaren Dichterkriegen der 30er, 40er Jahre natürlich eminent beteiligt ist, dass in diesen Dichterkriegen aber eine Stillage, eine kritische Stillage ganz weit oben steht, und das ist dann die männliche Schreibart. Ja, also sie befördert gewissermaßen den kritischen Diskurs. Damit wird eine Gewaltförmigkeit in die Rhetorik reingebracht, die dann metaphorisch eben nicht mehr als weiblich gefasst werden kann, sondern als männlich gefasst wird. Und tatsächlich spielen dann Frauen in diesen Streitigkeiten auch überhaupt keine Rolle mehr.
Also an der Stelle fällt einem ja dann vielleicht auf, dass es auch irgendwie nochmal begründet werden muss, warum sie denn die Aufklärungsgeschichte nur in Deutschland schreiben. Also man hätte ja jetzt an Frankreich Madame du Châtelet oder so, hätte man ja dann nochmal ein anderes Kaliber daneben stellen können und hätte überhaupt auch vielleicht deutsche gegen französische Verhältnisse diskutieren können. Also ich finde das mutig und Sie haben, glaube ich, völlig recht zu sagen, selbst diese vielen Seiten sind noch nicht genug, um das wirklich alles durchzugehen im Einzelnen. Aber jetzt mal die Frage, wenn ich jetzt hier die alte Aufklärungsgeschichte vertrete, dann ist das eine europäische Geschichte. Und die Franzosen waren in Deutschland, Voltaire war in Deutschland. Man hat sie sowieso gelesen, man hat sie übersetzt und auch die Engländer. Und die kommen bei Ihnen gar nicht vor.
Ja, also ganz so hart würde ich es nicht sagen. Ja, also sie spielen natürlich eine Rolle. Also man kommt nicht um Shaftesbury herum, man kommt nicht um Voltaire herum. Hier und da taucht mal Diderot auf. Rousseau spielt eine relativ geringe Rolle, das muss ich zugeben, aber ich mag Rousseau einfach auch nicht. Und es werden diese Verflechtungen, diese internationalen Verflechtungen immer wieder mit eingespielt. Also ich versuche schon zu zeigen, wie, sagen wir mal, soziale und politische Dynamiken jetzt nicht in Deutschland, sondern im Alten Reich, im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nationen nur zu verstehen sind, wenn man sie im europäischen Kontext oder sogar im globalen Kontext situiert. Also das beste Beispiel für die Globalisierung von Konflikten im Alten Reich ist dann die Geschichte über die Entstehung des Siebenjährigen Krieges, von dem schon die Zeitgenossen gesagt haben, er habe wahrscheinlich irgendwo in Kanada in irgendwelchen Sümpfen angefangen, wo sich eben die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien miteinander gestritten haben und dann diesen Konflikt gewissermaßen ins Alte Reich importiert haben. Also von daher spielt das natürlich in einem europäischen Rahmen. Aber der Punkt, also warum das ein deutsches 18. Jahrhundert ist, Sie glauben nicht, wie lange wir im Verlag zusammen saßen und uns den Kopf zerbrochen haben, wie das Buch eigentlich heißen könnte. Wie beschreibt man das? Also angesichts des europäischen Settings, das eigentlich aufgebaut wird. Aber der eigentliche Punkt war, ich glaube, dass man die strukturellen Konflikte, die hier erzählt werden, dass das Konflikte sind, die charakteristisch sind für das Alte Reich, dass das Alte Reich gewissermaßen auch als Kontext aufgewertet wird mit seiner seltsamen Zerflettertheit, um eine gewisse Dynamik innerhalb dieses Raumes zu beschreiben. Und dass, wenn man das dann noch ein bisschen weiter abstrahiert, man dann zu Konflikttypen kommt, die man auch in einer ähnlichen Art und Weise vielleicht überall sonst gehabt hat. Das heißt, es ist auch wieder eine Frage der Exemplifikation. Und wenn man jetzt sozusagen dann wirklich eben Frankreich oder England oder Dänemark oder Italien, was noch viel interessanter vielleicht gewesen wäre, oder Russland, ne, mit reingebracht hätte, man hätte es nicht so plastisch machen können. Das heißt einfach auch wirklich eine sehr, sehr schreibökonomische Frage, was gehört dazu? Und was, es ist keine Wertung oder sowas. Ne? Es ist auch nicht das Statement, man sollte Aufklärung, also dass Deutschland oder das Alte Reich jetzt nochmal der prominente Ort der Aufklärung sei. Es ist nur, um einfach mal wirklich zu konkretisieren und vor Ort gewissermaßen zu zeigen, was heißt das da eigentlich genau. Und das sind natürlich einfach die Korrelation innerhalb dieses Bereichs dichter als dann diejenigen zu Frankreich oder zu England. Also eine sehr pragmatische Zuspitzung eigentlich. Ja.
Ich fand es sehr faszinierend, diesen medialen Blick oder die mediale Perspektive, die Sie sozusagen auf das Jahrhundert geworfen haben. Also sowohl was die Korrespondenz der einzelnen Akteure angeht, als auch den Buchmarkt, Fragen nach der Autorschaft, nach der Urheberschaft und so weiter. Also wie sind Sie darauf gekommen, diesen Blick so stark zu machen? Hat der sich so aufgedrängt? War das wirklich etwas ganz Neues? Also es gab neue Zeitschriften, auch der Patriot spielt ja eine ganz exklusive Rolle im Buch. Also welche Rolle spielen die Medien? Waren die Beförderer der Aufklärung und inwiefern?
Also zum einen, also seit der, also ich glaube, man, seit Aufklärungsgeschichte geschrieben wird, wird sie, glaube ich, auch als Mediengeschichte geschrieben. Und natürlich wurde das in den letzten 20 Jahren, in der Medientheorie und Mediengeschichte auch in der Literaturwissenschaft wahnsinnig stark wurde, immer weiter intensiviert einfach. Ja, das sozusagen ist jetzt gar nicht unbedingt eine Spezialität in dem im Kontext. Was vielleicht schon ein bisschen spezieller ist, vor allen Dingen auch in literaturhistorischen Kontexten, aber auch in geschichtswissenschaftlichen Erzählungen, dass ich versuche zu zeigen, auf wie vielen Registern dieses Mediensystem eigentlich spielt. Dass man zum Beispiel verschiedene Buchmärkte unterscheiden sollte, dass man den Blick abwenden sollte oder nicht mehr, dass jemand wie, also so gebannt sein sollte von diesem ersten Buchmarkt, also wo wirklich buchförmige Titel auf den Messen in Leipzig und Frankfurt gehandelt wurden, sondern dass es eine ganze Skala gibt, die auch auf ganz seltsamen Wegen einfach eine Rolle spielt. Also das scheint mir interessant zu sein. Und dann eine Frage, weil Sie es am Anfang andeuteten, dass es auch in diesem ominösen Wikipedia-Artikel steht, der nicht von mir stammt. Auch die Bezeichnung Gründungslehrstuhl stammt nicht von mir. Ja? Aber in diesem Artikel steht nun also etwas, das ich auch so etwas wie Praxeologie betreiben würde. Und ich versuche auf die Medien gewissermaßen auch so einen praxeologischen Blick dergestalt zu werfen, dass ich mich frage, was passiert eigentlich im Umgang mit den Medien? Und was geschieht im Umgang mit unterschiedlichen Mediengattungen? Und was machen Medien mit uns, indem man sich ihnen aussetzt? Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Konstellation in Hamburg. Sie haben den Patrioten angesprochen. Sie hatten es auch schon erwähnt. Und Hamburg ist wirklich den letzten 20 Jahren des 17. Jahrhunderts und den ersten 20 Jahren des 18. Jahrhunderts ein maßlos irritierender Fall. Also in dieser Stadt sieht es so aus, dass etwa in den 1680er Jahren intensive Konflikte aufbrechen, innerhalb des städtischen Milieus, ich hatte es erwähnt, diese kleine Oligarchie, dann das breite sozusagen Bürgertum, gehobenes Bürgertum, mittlere Schichten bis hin zum Handwerkertum, die um die politische Macht kämpfen. Diese Kämpfe zwischen den Führungsschichten in der Stadt werden befeuert durch konfessionelle Streitigkeiten zwischen Lutheranern, Reformierten und Katholiken, weil als freie Reichsstadt dann zum Beispiel der Botschafter des Kaisers eben natürlich Katholik gewesen ist. Und sie werden befeuert durch innerkonfessionelle Auseinandersetzungen zwischen den Pietisten und den Orthodoxen. Diese Streitigkeiten werden aufs Schärfste geführt. Streitigkeiten eskalieren permanent. Es kommt zu anarchischen Situationen. Die politische Herrschaft bricht im Prinzip zusammen. 1708 wird die Stadt besetzt von Truppen im kaiserlichen Auftrag, also von Reichstruppen. Es wird über Jahre hinweg versucht, eine neue Verfassung auszuhandeln. Und all diese im Prinzip konventionellen Versuche der Streitschlichtung gehen daneben. Ja? Immer wieder eskalieren die Streitigkeiten, immer wieder feuern sie sich gegenseitig an. Das heißt, es fehlt genau an dem, was Sie vorhin bemerkt haben, es fehlt an einer stabilen Ordnung, an einem grundlegenden Einverständnis, das es dann überhaupt möglich machen würde, sich produktiv kritisch auseinanderzusetzen. Und diese Streitigkeiten werden von einem Medium begleitet, das ein frühes Medium politischer Öffentlichkeit war, nämlich Flugschriften. Und die Pointe ist nun, dass die Flugschriften mit diesen eskalierenden Streitigkeiten, die sehr situativ waren, die sehr von Momenten der Straßenöffentlichkeit abhingen, also es gab Krawall auf den Straßen, Leute haben sich wirklich geprügelt um die politische Herrschaft, dass offenkundig diese sehr kurzlebigen Medien, die sagen, gerne skandalisiert haben, die so eine gewisse Eskalationsbereitschaft hatten, dass die offenkundig Öffentlichkeit hergestellt haben, aber eine, die ganz porös war, ja, ganz kurzfristig war, die keine sozusagen Stabilität und Verlässlichkeit herbeigeführt hat. Und nun passiert was ganz, ganz Seltsames. Die Streitigkeiten gehen weiter, man einigt sich nicht auf die Verfassung. Es gibt eine letzte Eskalationsstufe, als nach dem Reformationsjubiläum die Stadt vom religiösen Klima wieder mal so ein bisschen aufgeheizt war. Und nach dem Gottesdienst kommen dann gute Lutheraner auf dem Heimweg auf die Idee, erst Kinder und dann sind es auch Erwachsene, den kaiserlichen Botschafter mit Steinen zu bewerfen. Das kommt zu einem Krawall. Am Ende des Tages liegt die kaiserliche Botschaft, wo eine katholische Kapelle gebaut werden sollte, liegt die einfach in Schutt und Asche. Also letzte Eskalationsstufe, wieder geht alles daneben. Wieder überlegt man sich, soll die Stadt besetzt werden mit Reichstruppen. Und dann passiert das Wunder, wenn man so will, der norddeutschen Aufklärung. Denn diese Streitigkeiten hören ziemlich exakt 1721 auf. Man kann das begründen, warum das so ist. Also es gibt eine Delegation, die nach Wien fährt, die dort um Entschuldigung beim Kaiser bittet. Bartolt Heinrich Brooks schreibt schöne Gedichte, ne, und das kommt dann ganz gut beim Kaiser alles an. Und trotzdem, das Wunder ist, dass in Hamburg mit 1721 Ruhe einkehrt, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Flugschriftenöffentlichkeit abgelöst wird durch eine andere, wenn man so will, Konfiguration des Medienbetriebs. Es erscheint nämlich erstens eine Anthologie, die damals sehr, eine Gedichtanthologie, die damals sehr wichtig war, die Poesie der Niedersachsen, die jetzt nicht periodisch, aber regelmäßig bis in die 30er Jahre in 5 Bänden erscheint. Also eine gewisse Kontinuität, die in dieses Publikationsmilieu hineingebracht wird. 1721, von denselben Leuten bestückt zum Teil, erscheint der unparteiische Korrespondent, also eine Zeitung, die bald zu so etwas wie einer Tageszeitung wird, einer der wichtigsten Zeitungen überhaupt im 18. Jahrhundert, die auch für absolute Erscheinungskontinuität und Verlässlichkeit sorgt. Und 1721 erscheint der erste Band von Bartolt Heinrich Brooks, Irdischem Vergnügen in Gott, der umfangreichsten Gedichtsammlung des 18. Jahrhunderts überhaupt, die in mehreren Bänden eben auch kontinuierlich bis in die 40er Jahre erscheint. Und genau parallel dazu, dass jetzt Medien auftauchen, die diese Form der Kontinuität und der Verlässlichkeit annoncieren, genau parallel dazu ordnet sich gewissermaßen das Straßenbild, die Konflikte hören auf, und das Einzige, was Flugschriften jetzt noch machen, ist dann im Streit um den Patrioten, eine moralische Wochenschrift, die dann 1724 erscheint, wiederum von denselben Leuten, die diese anderen Sachen da organisieren, dass 1724 dann eben auch diese Wochenschrift erscheint, wiederum kontinuierlich, wiederum Woche für Woche in regelmäßigem Rhythmus. Da kommen dann Flugschriften, die dagegen polemisieren, und das Einzige, was diese Flugschriften schaffen, ist, die Leser für den Patrioten enorm in die Höhe zu treiben. Ja, der beginnt mit einer Startauflage, ich glaube, von 500 Stück, und das wird verzehnfacht im Laufe der Zeit durch diesen Flugschriftenstress. Das Einzige, was die Flugschriften jetzt noch machen, ist nicht mehr die Straßenöffentlichkeit zu mobilisieren, sagen, skandalisierend für Streiteskalation zu sorgen, sondern das Einzige, was die jetzt noch machen, ist, diesen kontinuierlichen Publikationsbetrieb, dem neue Leser zuzuführen.
Jetzt müssen wir da mal einhaken. Wir werden auch gleich das Mikrofon rumgeben, aber vielleicht davor noch die Frage, weil Sie jetzt quasi auf das Zeitschriftenmedium und auf die moralischen Wochenschriften kommen, die ja für einige, man erinnere sich an Habermas, mit dem Begriff der Öffentlichkeit auch identifiziert wurden. Also dieses, wie bewerten Sie das, sich herausbilden dieser Öffentlichkeitsstruktur, dieser Diskussionsstruktur, oder wie nennen Sie das und wie kommen Sie damit zurecht? Und Sie haben, glaube ich, vor dem Hintergrund der bisherigen Feier dieser Zeitschriften einen eher kritischen Blick geworfen.
Ich habe einen kritischen Blick darauf geworfen, dass ich, sagen wir mal, die, wie soll man sagen, das Vereinigungspotenzial, die inhaltliche Programmatik dieser Zeitschriften, dass mir die bisweilen so ein bisschen zu verpuffen scheint und dass ich ein wesentliches Moment, wie eben dargestellt, darin sehe, dass die eine andere Art im Umgang mit Medien und damit auch eine andere Art im Umgang mit Ordnung und eine andere Art, wenn man so will, des Weltverhältnisses und des gesellschaftlichen Verhältnisses und Verhaltens irgendwie annoncieren. Was mich tatsächlich bei diesen Zeitschriften und auch bei den ganzen Konflikten und Streitigkeiten viel mehr fasziniert als diese Programmpunkte, die oftmals herausgegriffen werden, also diese schönen großen Ideen der Aufklärung, ist, wie wenig diese Zeitschriftenkommunikation, wenn sie wirklich zu, sagen wir mal, härterer Kritik geführt hat, wie wenig dazu geeignet war, Einigung herbeizuführen. Ja, es war eher sowas, so ein Medium, wo sagen, die Streitigkeiten irgendwie prolongiert wurden, wie man darauf gestoßen ist dann auch, dass man sich nicht verständigen konnte und dass man vor allen Dingen immer wieder auch gemerkt hat, was ich für ein Grundproblem der Aufklärung halte und für eine große sozusagen Errungenschaft als Einsicht, dass man immer wieder darauf gestoßen ist, dass Argumente relativ schwach sind, wenn sie von Menschen aus welchen Gründen auch immer nicht für attraktiv und plausibel gehalten werden. Also wenn es nicht vorab eine gewisse Neigung dazu gibt, diese Argumente zumindest für diskussionswürdig zu halten. Ja? Und genau an dieser grundlegenden Einigungsfähigkeit scheiterten ganz, ganz viele Konflikte, wie zum Beispiel dieser Dichterkrieg, der dann über lange Jahre auch in Zeitschriften ja geführt wurde. Und irgendwann fragen die Kombattanten, also Gottsched auf der einen Seite, um es einfacher zu machen, und Bodmer Breiting auf der anderen Seite, fragen die sich ja bloß noch danach, worüber streiten wir uns eigentlich? Und was ist denn der Grund eigentlich dieses Streites? Und dann beginnen Streitigkeiten darüber, warum man sich streitet. Und es beginnen Streitigkeiten darüber, warum man angefangen hat, sich zu streiten. Und solche Momente interessieren mich eigentlich. Also muss ich wirklich sagen, ein ganzes, wenn man so will, Kommunikationsklima verändert. Also Sie stellen es immer so ein bisschen dar, als ob ich so ein bisschen schäbig über die Aufklärung reden würde. Ich bin eigentlich total fasziniert von diesen Momenten, nur nicht sozusagen von dieser so ein bisschen, wie soll ich sagen, Feld-, Wald- und Wiesenaufklärung, die von diesen tollen Ideen ausgeht und sich nicht danach fragt, wie wurden die denn verbreitet, kommuniziert, umgesetzt oder eben nicht umgesetzt und so weiter und so fort. Ja.
Also man merkt, dass der Aufklärungsbegriff also innerhalb dieses Jahrhunderts nicht stabil bleibt, sondern sich sehr wandelt, also mehrere Stufen durchmacht und dass man das, was man am Anfang erreichen wollte, sich oftmals auch ins Gegenteil kehrt. Und da taucht so ein Begriff auf, der Konsequenzienmacher. Was ist das für einer?
Ja, das geht wieder in eine ähnliche Richtung. Der Konsequenzienmacher ist wirklich eine großartige Figur, also auch eine lexikonwürdige Figur im 18. Jahrhundert. Und das ist eigentlich der, den man wahrscheinlich in Geistesgeschichten der Aufklärung vor allen Dingen als Aufklärungsgegner identifiziert hätte. Das sind dann sozusagen aus so einer normativen Perspektive, sind das so bornierte Geistliche, die guten Aufklärer, so wie Christian Wolff oder wie Thomasius oder wie gelehrte Frauen irgendwie verfolgen, den Atheismus vorwerfen, die gewissermaßen aus dem Diskurs auszugrenzen, am Versuchen. Aber das Faszinierende an diesen häufig tatsächlich Geistlichen und Theologen war, dass die ein unglaubliches Gespür dafür gehabt haben, welche Verführungskraft von bestimmten Ideen ausgeht, ja, und welches Potenzial die Schriften gehabt haben. Also diese Konsequenzienmacher praktizieren sowas wie eine Hermeneutik des Verdachtes. Die fragen sich bei Christian Wolff nicht unbedingt, was da jetzt steht. Nicht als wenn Christian Wolff in seiner Metaphysik sagt, also die überschreibt mit von Gott, den Menschen und allen Dingen überhaupt. Dann ist Gott so groß auf dem Titel, dass man sich einfach nur fragen muss, wie kommt man auf die Schnapsidee, als Geistlicher zu sagen, das ist ein Atheist. Also wie soll sowas funktionieren? Ne? Und natürlich fragen die sich was hat es für ein Gottesbegriff, darum geht es dann auch, sondern was folgt daraus? Ja? Und was heißt es, wenn man dieser Konzeption weiter folgt und mündet die nicht, auch wenn es Wolff nicht sagt, nicht irgendwann gewissermaßen im Atheismus? Ja? Also dieses Überlegen, was sind die Potenziale von Schriften, was folgt daraus, was regen die an und was ist die Verführungskraft? Und das ist natürlich total faszinierend im Blick auch auf die Frage, wie man mit Generationen da umgeht. Denn die Verführungskraft ist immer eine, die die Jugend vor allen Dingen verführt. Ja? Und das ist jetzt zum Beispiel auch ein Moment, das natürlich aktueller ist, denn was zu diesem Vorwurf von Subversionskraft, von Verführungskraft, von Konsequenzen aus Schriften, was da ganz wichtig war, ist, dass man Leuten wie Wolff, aber auch Thomasius oder auch Gottsched aus der Perspektive der Konsequenzienmacher immer wieder vorgeworfen hat, die regen die Jugend dazu an, sich über Geistliche lustig zu machen, ja? Satiren zu schreiben. Ja? Also mit der Kraft des Witzes im heutigen Sinne und mit der Kraft des Lachens eine solche unterschwellige und deswegen auch tiefgreifende, ordnungsstörende Kraft zu entfalten, dass man die Leute mit den größtmöglichen Kanonen beschießen muss. Und es gibt im 18. Jahrhundert keine größere Kanone, als jemandem Atheismus vorzuwerfen. Ja? So, und deswegen sind diese Konsequenzienmacher so interessant, weil sie zeigen, was für ein Potenzial steckt drin. Und, das ist jetzt der Witz, oftmals die Radikalität dieser Gedanken viel stärker gemacht haben, als es die Autoren selbst gemacht haben. Das heißt, die tragen ungewollt eben zur Aufklärung bei, indem sie sagen, das radikal, kritische, heretische, ordnungsstörende Potenzial dieser Schriften auspotenzieren. Das hat Martin Mull so gezeigt, das geht dann bis dorthin, natürlich, dass von diesen Leuten dann großartige Freigeisterlexika zusammengestellt werden. Wenn man nicht wusste, dass der Typ nebendran ein Freigeist ist, weil das gefährlich war, konnte man im Lexikon nachschlagen und dann wusste man es, dann konnte man sich zusammentun. Also das waren wirklich sehr, sehr tolle Leute eigentlich, ja, die dafür gesorgt haben, dass man ganz neue Beziehungen stiften konnte.
Also man merkt daran, dass man mit diesem Buch zwar in eine vergangene Epoche geht, aber durchaus in der Gegenwart bleibt, denn das sind dann alles sehr aktuelle Figuren. Wer möchte da hinten?
Danke sehr. Maximilian Steinhaus, Mitglied von der Giordano-Bruno-Stiftung hier in Leipzig. Sie haben jetzt schon über die Geistlichen gesprochen. 2017 ist ja Reformationsjubiläum. Der Staat finanziert das Ganze mit über 100 Millionen Euro. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, ja, die Kirche proklamiert Luther jetzt schon so als Beginn der Aufklärung. Sie haben jetzt aber schon so ein bisschen angedeutet, ja, wie die Kirche da immer wieder gegengehalten hat. Ja, es gab keine größere Kanonen als den Atheismus. Fand ich eine sehr schöne Formulierung. Könnten Sie dazu vielleicht auch was sagen, ja, Luther als Aufklärer, das wird immer gern so jetzt immer mehr thematisiert. Danke.
Ja, also das ist jetzt ein bisschen eine fies große Frage. Ja, es fehlt ja viel. Ich meine, ich hole den zweiten Band noch kurz nach. Ne? Die Vorgeschichte gewissermaßen seit Luther. Zunächst mal, ist einer der wichtigsten Beiträge Luthers zur Aufklärung derjenige, dass er für konfessionelle Pluralität gesorgt hat und dass er jetzt im Blick auf die Geistlichen, die Sie gerade eben im Blick hatten und die ich erwähnt hatte, eine Reaktionsform im Blick auf die konfessionelle Pluralität damit auch plausibel und möglich gemacht hat, nämlich sowas wie den Fundamentalismus. Also muss ich sagen, also einfach klar machen, dass historisch gesehen auf die Pluralitätszumutung, der die Aufklärung sich ausgesetzt sah, dass es diverse Reaktionen gibt. Kritik ist eine Reaktion auf so eine Pluralitätszumutung. Toleranz ist eine andere Reaktion auf so eine Pluralitätszumutung. Und Fundamentalismus wäre eine dritte Variante, auf so eine Pluralitätszumutung zu reagieren. Und tatsächlich kann man eben zum Beispiel sehen, dass durch inter- und intrakonfessionelle Spannungen im 18. Jahrhundert oder späten 17. Jahrhundert, Pietismus versus Orthodoxie oder Lutheraner gegen andere Konfessionen, dass das unglaublich zur Dynamisierung der Aufklärung der Gestalt beigetragen hat, dass man sich jetzt fragen musste, wie, und das ist gewiss keine lutherische Fragestellung, würde ich sagen, wie man angesichts einer irreduziblen und unumgänglichen Vielfalt von religiösen, konfessionellen Orientierungen, die den Atheismus als eine Option auch nicht mehr ausschließen konnte, wie man angesichts dieser Vielfalt jetzt zu einer neuen Einheit, zu einer neuen Ordnung kommen kann, die diese Vielfalt zulässt. Ja? Und dann würde ich sagen, also jenseits dessen, was Luther je gewollt hat, war diese Herausforderung eine, die die Gedankenmaschinerie der Aufklärung unglaublich angetrieben hat. Zum Teil im Blick auf die Frage, kann man sich sowas wie eine wirklich säkulare soziale Ordnung vorstellen? Zum Zweiten im Blick auf die Frage, könnte es sowas wie eine natürliche Religiosität geben, die also religiöse Grundorientierung in sich vereinigt, ohne konfessionell imprägniert zu sein? Und zum Dritten auch im Blick auf die Frage, wie jetzt die einzelnen konfessionellen Ausrichtungen wiederum produktiv mit der Aufklärung interagieren können. Und dann muss man einfach sehen, dass im protestantischen Raum in Deutschland ein eher harmonisches Verhältnis zwischen dem Großteil der Aufklärung und den Geistlichen geherrscht hat und dass unglaublich viele Geistliche dann zur Aufklärung beigetragen haben, mit einigen der wichtigsten Schriften, also Spalding, der Berliner Geistliche, wäre so ein Beispiel mit seinen Überlegungen zur Bestimmung des Menschen, einer der Bestseller der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, einer der wichtigsten Bücher überhaupt der Spätaufklärung, das eben von einem Geistlichen verfasst wurde. Also Sie merken sozusagen ein bisschen an der gelandenhaften Antwort, dass es darauf, glaube ich, keine einfache Reaktion gibt, aber wieder erscheint mir sozusagen dieses Moment interessant zu sein, dass natürlich ungewollt Impulse gesetzt werden, die dann die Aufklärung wirklich auf eine irgendwie, finde ich, beeindruckende Art und Weise sagen, in neue Ordnungsfantasien vielleicht umgemodelt hat.
Ja, meine Frage passt, glaube ich, ganz gut zu dem Letzten, was Sie gesagt haben. In der Aufklärungsgeschichtsschreibung hat sich ja der Vorschlag von Jonathan Israel zwischen der radikalen und der moderaten Aufklärung zu unterscheiden, irgendwie einerseits durchgesetzt, andererseits ist sie auch von allen dann wieder zurückgewiesen worden, weil sie natürlich viel zu grob ist. Und aus dem, was Sie jetzt sagen, würde ich auch vermuten, dass Sie sagen, dieses Schema passt für Ihren Gegenstand gar nicht, weil diese schöne Scheidung, eine radikale, eher atheistische, eher auch politisch radikalere, quasi demokratische Strömung versus eine angepasste, die so ihren Frieden mit Staat und Geistlichkeit sucht, ist irgendwie komplett unterkomplex, würde ich jetzt mal vermuten. Oder ist das für Sie auch zumindest mal so eine vorläufige Typologie, die auch vielleicht einzelne dieser Charaktere oder Akteure erstmal beschreiben kann, nachdem dann wieder die Katzen so ein bisschen grauer werden?
Wir hatten auch im Vorgespräch kurz über Jonathan Israel gesprochen. Also für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, also ein US-amerikanischer Aufklärungsforscher, der in mehreren und zwar jetzt wirklich dicken Bänden, also diesen, das, also da ist auch viel mehr noch an Text drin als in diesem Band, der sehr, sehr locker bestückt für ein Israel-Buch ist, der wirklich in voluminösen Bänden gezeigt hat, dass es sowas wie radikale Aufklärung gibt, dass man die Aufklärung so auffassen kann, dass das eine Bewegung ist, die nicht nur in Europa sehr breit anzutreffen war, sondern, und das ist das Spannende in den letzten Bänden, auch über Europa hinaus. Also es ist wirklich ein großes Aufklärungsprojekt, das er da vertritt. Und das Problem, das ich als Historiker langweiligerweise damit habe, ist natürlich so diese extreme normative Imprägnierung, die Sie gerade eben genannt haben. Für Israel ist erstens sozusagen radikal das, was auf Spinoza zurückgeht, und dann ist eben die radikale Aufklärung das, was irgendwie heiß und hip und nach wie vor aktuell ist an diesen Strömungen des 18. Jahrhunderts mit den Stichworten, die Sie genannt haben, also radikale Forderung nach Toleranz, Demokratisierungsbestrebung, Gleichberechtigung in einer eben auch möglichst radikalen Art und Weise und so weiter und so fort. Er macht das eben vor allen Dingen auch ideengeschichtlich, ne? Und wenn man sich dann einen Radikalen anschaut, wie zum Beispiel Theodor Ludwig Lau, den ich auch nur kurz auftreten lasse, mit dem sich hier in Deutschland im Bereich der Radikalaufklärungsforschung auch jemand wie Martin Mull so intensiv beschäftigt hat, dann muss man zum einen sagen, tatsächlich stimmt das irgendwie, was der Israel sagt, dergestalt, dass man bei jemandem wie Lau, der fliehen musste, der untertauchen musste, der verfolgt wurde, der im Kerker landete, der sich im Kerker die Pulsadern aufgeschnitten hat, dabei wird gerettet, also eine total verrückte Biografie, dass bei jemandem wie Lau tatsächlich anders als bei jemandem wie Gottsched zum Beispiel oder Wolf oder auch Thomasius, wenn ich es richtig sehe, sowas wie eine Idee wie Demokratie, wie Herrschaftsverteilung eine große Rolle spielt. Wenn man dann aber die Texte sich genauer anschaut und so mit so ein bisschen literaturwissenschaftlichen bösen Blick jetzt tatsächlich, dann merkt man halt Stellen, dass Lau auch sowas sagt, ja, das mag mal irgendwie in Naturursprungszuständen so gewesen sein, aber für unsere aktuelle Zeit ist das unattraktiv geworden. Und dann kann man sich fragen, liegt diese sozusagen Abkehr von diesen Demokratisierungsbewegungen vielleicht schlicht und ergreifend daran, dass auch Lau schlicht und ergreifend einen Job bei Hofe haben wollte? Ne? Ist das sozusagen der Grund dafür? Oder ist das eine typische Naturgeschichtserzählung, wo man sagt, okay, früher war mal alles viel besser, aber in gesellschaftlichen Zuständen, unter Bedingungen menschlicher Mängelwesen kann man es nicht machen und die Hoforientierung spielt dann eher beiläufig eine Rolle. So, und dann, finde ich, werden die Sachen, wie Sie sagen, dann beginnen die zu schillern und dann würden sie für mich interessanter werden. Aber Israel kommt wirklich nur sehr kurz vor und bin so ein bisschen kritisch mit ihm, aber ich hoffe trotzdem, irgendwie klar zu machen, dass natürlich die Leistung von ihm, die ist unglaublich. Und was ich tatsächlich auch nicht mag, ist so dieses Israel-Bashing, das häufig so leicht gemacht wird, ne? Weil das ist wirklich Informationsaufarbeitung vom Allerfeinsten und Beeindruckendsten auch. Ja.
Keine weiteren Fragen mehr. Dann so hier. Da hinten, der war schon dran. wollen jetzt kein Abonnement machen. Also die Zahl der Geschichten ist natürlich bei so einem großen Buch sehr, sehr reich. Ja, es kommen viele Leute vor, wie auch Johann Lorenz Schmidt, der Übersetzer der Wertheimer Bibel und so. Also es ist eine, für Leute, die Aufklärungsgeschichte kennen, eine reich klingende sozusagen Wiedererzählung. Und für die, die es gar nicht kennen, ist es tatsächlich auch ein Einfallstor, also sozusagen ein Betreten eines neuen Schauplatzes. Ja. Eben inklusive von Gegenden, wo man in philosophischen oder philosophiegetränkten Philosophiegeschichten sonst nicht hingeführt wird, wie wann kommt man schon mal in ein fürstliches Heerlager oder wann wohnt man schon mal einer Krönung bei oder einer Hinrichtung und Ähnliches. Also das ist... Ja gut, Foucault öffnet auch ein Buch mit einer Hinrichtung und so. Nein, das ist, ich will das unterstreichen, dass das Buch, ich will jetzt nicht sagen, ein Theaterstück ist, aber es führt Figuren auf eine Bühne, beobachtet sie sehr scharf, ja, lässt sie dann auch alle wieder abtreten. Ja? Also da ist jetzt nichts mit Erbschaft und es ist nichts mit Versprechen, dass wir heute weiter transportieren können, aber es ist sehr viel sozusagen Gegenwärtigkeit und auch Wachheit. Diese Leute sind alle sozusagen, wie sehr sie auch in Bindungen stecken, die wir heute kaum noch nachvollziehen können, irgendwie gegenwärtig in ihrer Zerrissenheit, auch Konfliktlage und so weiter. Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade schon ein Schlusswort gesprochen und würde vorschlagen, dass wir dann zum inoffiziellen Teil übergehen. Die Bar ist noch geöffnet und Sie können gerne hier bleiben und der Auto rennt auch nicht gleich weg, hoffe ich doch. Du wolltest die nächste Sitzung ankündigen?
Okay, ich wollte eigentlich nur eine Frage stellen, aber ich kann auch übergehen zur Ankündigung unserer nächsten Veranstaltung. Die findet am 18. Mai hier wieder an diesem Ort, 20 Uhr statt. Und zwar ist dort eingeladen der Andreas Reckwitz und er wird mit uns darüber diskutieren, wie der Kapitalismus die Kreativität verschlingt.
Wir danken Steffen Martus für
die Diskussion. Herzlichen Dank.